Eher für die Erwachsenen, eher für die Kinder? Was ist das? Na, wenn ihr so viele alle gleichzeitig antwortet, weiß ich nicht, wer mir das Zucker geben soll. Der Max hat gesagt, gib es ihm vor mir. Also. Genau, ich habe Zahnpasta mitgebracht. So eine Zahnpasta ist schon was Tolles, gell? Die ist richtig schön von außen. Schaut mal, da hat sich richtig wer was gedacht, dass er die gemacht hat. Diese Zahnpasta, die soll heute unser Bild sein. Die Zahnpasta hat nämlich ganz viel mit uns Menschen zu tun. Ich sage, die Zahnpasta ist wie wir Menschen. Die Zahnpasta-Tube eigentlich. Die Tube ist wie wir Menschen. Und in 4 Punkten werde ich euch das beweisen, dass das so ist. Also von außen ist sie wirklich schön. Da hat sich wer was überlegt. Da ist ein Krokodil drauf. Die ist mit dem Skateboard fort auf neben einem Bach und da ist, sind Blumen und Kräuter drauf, wunderschön gestaltet, sie glänzen, die ist ein bisschen zerquetscht, aber grundsätzlich sind die eigentlich schön. Und das ist schon mein erstes Beweisstück. Äußerlich hat Gott uns alle wunderbar gemacht. Alle. Ja, da hat sich einer was gedacht, dass du bist, wie du bist. Dass du aussiehst, wie du aussiehst. Wunderbar gemacht. Das erste Beweisstück. Wir sind wie eine Zahnpastatube. Zweitens, die Zahnpastatube ist zwar schön, aber stellt sich irgendjemand von euch ins Wohnzimmer deshalb? Eigentlich eher nicht. Weil bei der Zahnpastatube kommt sie in Wirklichkeit nicht auf das Äußerliche an. Worauf, was ist wichtig bei der Zahnpastatube eigentlich? Das Innere. Und was ist da innen drin? Genau, die Zahnpasta ist drinnen. Und da sind wir schon beim zweiten. Wer hat das jetzt gesagt? Noah, hast du gesagt, die Zahnpasta? Luisa, war das? Hm? Ja, du hast Chance, dann krieg jetzt Luisa. Genau, es kommt auf das Innere dran. Und da sind wir jetzt schon wieder beim zweiten Punkt. Die Zahnpasta-Tube ist wie wir Menschen, denn es kommt in Wirklichkeit nicht auf das Äußere an, sondern auf unser Inneres kommt es an. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, lesen wir einmal in der Bibel. Aber Gott sieht unser Herz, Gott sieht das, was innen drinnen ist. Wie können wir das jetzt aber sehen, was innen drinnen ist? Weil bei den Menschen kommt es in Wirklichkeit auch auf das an. Dieses, wie wir sind, ist doch viel wichtiger. Martin, was hast du gesagt? Quetschen, drücken. Genau. Und je mehr du drückst, umso mehr kommt es raus. Na, ich glaube, ich nehme jetzt die Kinderzahnpasta. Genau. Und das ist auch bei uns Menschen so. Ich garantiere euch, je größer der Druck ist, umso eher kommt das raus, was drinnen ist. Solange wir nicht unter Druck stehen, können wir uns leicht geben, wie wir sein wollen. Aber wenn wir unter Druck stehen, dann kommt das raus, was drinnen ist. Unweigerlich, das können wir nicht mehr festhalten. Sobald einmal aufgemacht ist und drauf gedrückt wird, kommt es raus. Unweigerlich. Es kommt und kommt und kommt. Kannst du nicht mehr bremsen. Okay. Ich möchte euch heute eine Bibelstelle vorlesen, wo jemand, der ganz viel mit Jesus unterwegs war, nämlich der Petrus, auch gewaltig unter Druck gekommen ist. Und dann schauen wir mal, was beim Petrus rausgekommen ist. Ich meine, der war immerhin schon 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Das ist unser Predigttext, der steht heute in Matthäus 26, die Verse 47 bis 52. Wer möchte, kann aufstehen. Jesus ist mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane. Dort hat er gebetet, um sich vorzubereiten auf das, was kommt. Und dann noch während Jesus mit seinen Jüngern sprach, weil sie haben geschlafen, anstatt es gebetet haben. Sie haben diese Chance, sich vorzubereiten, verpasst. Da kam Judas, einer von den Jüngern, zusammen mit vielen Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Die hohen Priester und die führenden Männer des Volkes hatten sie geschickt. Judas hatte mit ihnen vereinbart, der Mann, den ich küssen werde, der ist es, den müsst ihr gefangen nehmen. Da ging er auf Jesus zu und sagte, sei gegrüßt, Meister. Und dann küsste er ihn. Jesus sah ihn an und sagte, mein Freund, warum bist du gekommen? Da packten ihn sofort die Soldaten und nahmen ihn fest. Aber einer der Jünger, die bei Jesus waren, wollte das verhindern. Er zog sein Schwert, schlug auf einen Diener des hohen Priesters ein und schlug ihm das Ohr ab. Doch Jesus befahl ihm, steck dein Schwert weg. Wer Gewalt anwendet, wird durch Gewalt umkommen. Ist dir denn nicht klar, dass ich meinen Vater im Himmel um ein ganzes Heer von Engeln bitten könnte? Er würde sie mir sofort schicken. Wie sollte sich aber dann erfüllen, was in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist? Es muss alles so geschehen. Danach wandte sich Jesus wieder an die Männer, die ihn festgenommen hatten. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Tja, da ist jetzt einer gewaltig unter Druck gekommen. Hier steht nicht, dass es der Petrus war, sondern nur einer der Jünger. Diese Begebenheit ist aber in allen vier Evangelien niedergeschrieben und ist in manchen steht auch, dass es der Petrus war. Also gehen wir jetzt davon aus, dass es der Petrus war. Da hat einer nur genauer aufgeschrieben. Der Petrus kommt hier gewaltig unter Druck. Und ich habe gesagt, unter Druck, da kommt raus, was drin ist. Was tut er, als er unter Druck gerät? Was tut der Petrus? Er greift zu seiner Waffe, ganz genau. Er zirkt sein Schwert, du hast schon richtig gesagt, es ist sein Schwert, steht definitiv so da. Es ist nicht irgendein Schwert, er zückt sein Schwert. Und da frage ich mich, woher hat er denn bitte ein Schwert? Woher hat er diese Waffe? Es ist doch ein Jünger Jesu, die sind herumgezogen und haben gepredigt, dass Gott die Menschen liebt. Warum hat der Petrus eine Waffe eingesteckt? Ein Schwert? Was glaubt er denn, wofür er das brauchen wird? Er hat es mitgehabt, er hat es parat gehabt und unter diesem großen Druck kommt es raus. Offensichtlich hat es niemand bis dahin bemerkt. Denn dann hätte ihn wahrscheinlich jemand angesprochen. Was willst denn du mit dem Schwert? Aber es hat niemand gesehen. Und doch war es da. Er hat es gezückt und hat es verwendet. Petrus hat sich nämlich auf diese Situation vorbereitet. Er hat aus dem, was Jesus die letzten Tage besonders gesagt hat, hat er gewusst, es wird schwierig werden. Jesus hat von seinem Tod geredet, er hat geredet davon, dass er gefangen genommen wird. Und der Petrus hat sich darauf vorbereitet. Er hat ein Schwert bei sich versteckt. Vorbereiten, sich auf eine Situation vorbereiten, ist ja grundsätzlich was wirklich Gutes. Und Petrus hat es getan. Er hat sich vorbereitet. Jesus wollte die Jünger auch vorbereiten. Er hat ihnen vieles von dem gesagt, was kommen wird. Und direkt davor im Garten Gethsemane noch hat er zu ihnen gesagt, betet mit mir. Jesus hat auch gewusst, er muss sich auch vorbereiten, damit er das ertragen kann, was jetzt kommt. Und er wollte seine Jünger mitnehmen in diese Vorbereitungszeit, in diese Gebetszeit. Aber ihr wisst das, glaube ich, sie haben geschlafen, anstatt sich vorzubereiten. Und das Ergebnis ist, als Petrus unter Druck gerät, greift er zu seinem Schwert und verletzt jemanden schwer. Und das Schlimmste daran ist, er hat sogar gedacht, er tut das für Jesus. Was setzt uns unter Druck, dass wir zu unseren Waffen greifen? Was setzt dich unter Druck? Das ist eine schwierige Frage, aber eigentlich auch nicht. Bitte? Zeitnot setzt die Renate unter Druck. Zu viele To-Dos. Die Schule. Na, das muss unbedingt versüßt werden. Was setzt dich unter Druck? Bitte? Erwartungen. Bitte? Streit. Es ist wieder mal schwierig, da auf zu treffen, aber ich schaffe das, ich habe das schon ein paar Mal geschafft. Hättest du fast erschlagen. Erwartungen setzen uns unter Druck. Ja, genau. Streit. Gibt es noch was? Was setzt dich unter Druck? Was denn? Dass ein Freund von uns gestorben ist, ja, das setzt uns auch unter Druck, das stimmt. Schau. Es gibt so vieles, was uns unter Druck setzt. Ich habe mir überlegt und ich glaube, eines der schlimmsten Dinge, und eigentlich hängt das ganz viel mit dem zusammen, was ihr alle gesagt habt, ist, abgelehnt zu werden. Wenn ich unter Stress gerate, weiß ich, dass ich keine gute Arbeit mache. Und was ist die Folge? Wenn ich nicht gut funktioniere, habe ich Angst, vielleicht abgelehnt zu werden. Wenn Erwartungen an mich herangetragen werden, die mir so Druck machen und die, wo ich Angst habe, ich kann sie nicht erfüllen, habe ich Angst, danach abgelehnt zu werden, weil ich sie nicht erfüllen kann. Wenn ich im Streit bin, habe ich auch Angst davor, jetzt abgelehnt zu werden, weil jemand hat mich vielleicht gesehen, wie ich auch sein kann. Abgelehnt zu werden ist vielleicht eines der schlimmsten Dinge, ist abgelehnt zu werden. Das erzeugt massiven Druck. Und die Frage ist jetzt, was kommt raus unter Druck? Bei der Zahnpasta haben wir schon geschaut, da kommt bei der Kinderzahnpasta so eine rosa-rote Flüssigkeit raus, oder Paste? Die riecht, oh, so gut. Süß und erdbeerig, ein bisschen säuerlich. Schauen wir mal, was da rauskommt. Frisch. Da kann man durchatmen. Gut. Also was bei der Zahnpastatube rauskommt, ist gut. Reinigend, befreiend, schmeckt gut, liebe ich. Was kommt jetzt aber bei uns raus? Und jetzt sind wir wieder bei uns. Ist die Frage. Wenn du unter Druck gesetzt wirst, was kommt da raus? Angenehm für den, der drückt und einmal schaut, was kommt? Ist das angenehm, was da rausdrückt? Angenehmes, heilsames, reinigendes, das einen guten Geschmack hinterlässt, so wie die Zahnpasta. Jesus hat selbst unter dem allergrößten Druck gelitten. Er ist abgelehnt worden, verspottet, er wurde unschuldig verurteilt und er hat doch nicht zu den ihm zur Verfügung stehenden Waffen gegriffen. Jesus hat gesagt, ich hätte es tun können. Petrus hat er gesagt, ein ganzes Heer von Engeln steht bereit. Ich brauche nur was sagen. Ich brauche nur zu Gott sagen, sie zu schicken. Er braucht nicht einmal selber das Schwert greifen. Ein ganzes Heer von Engeln würde in einem Wimpernschlag alle vernichten können, die gegen ihn sind. und er tut es nicht. Warum? Ihr denkt jetzt vielleicht, die Erwachsenen, ich werde jetzt um mich springen zur Waffenrüstung Gottes. Na, tue ich halt nicht. Ich will weg von den Waffen, weil Jesus hat mir auf eine andere Spur gebracht. In Lukas 9 wird eine Geschichte erzählt, wo die Jünger auch zu einer furchtbaren Waffe greifen wollten. Da ziehen sie durch die Gegend und es wird Abend und sie wollen in einem Dorf übernachten und Jesus sagt, bittet's da die Leute, ob wir bei ihnen übernachten können und die sagen, nein. Die sagen, nein, abgelehnt. Und da kommen die Jünger auf eine ganz glorreiche Idee. Sie sagen, Jesus, sollen wir Feuer vom Himmel rufen und das ganze Dorf vernichten? Und was sagt Jesus? Wisst ihr nicht, welch Geisteskinder ihr seid? Wisst ihr nicht, welch Geisteskinder ihr seid? Und in Römer 8, Vers 14 sagt der Paulus, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Das ist es, woran ich euch heute erinnern will, an den Geist Gottes. Den Geist, der lässt in uns etwas ganz Besonderes heranreifen. Eine Frucht, die einfach nur wunderbar, angenehm, reinigend für mich und für die Welt ist. Im Epheser 5 lesen wir. Jetzt muss ich nur das richtige Bandel finden. Okay, gar nicht. Habe ich kein Bandel dazu gegeben. Epheser 5, die Verse 22 bis 25 lesen wir. Das ist Epheser 4, gell? Galater! Na? Entschuldigung. Ihr wisst schon, wo ich hinaus will, weil die Bettina so eine gute Vorbereitung gemacht hat, gell? Galater. Ja, ich kann euch jetzt aber sagen, warum das zustande gekommen ist. Stellt euch vor, ich habe die Predigt vorbereitet und ich war ungefähr fast fertig, ruft mich die Bediener an. Und ich in der Schnelle, damit jetzt ja nichts verloren geht, denke mir, ich muss das schnell schließen und speichern und drücke aber auf nicht speichern. Weg was. Also verzeiht mir, dass ich das jetzt da ein bisschen durcheinander gebracht habe. Und dann habe ich ganz schnell aus der Erinnerung noch aufgeschrieben. Ich war unter Druck, genau. Die hat Panik verursacht. Genau. Galater 5, Vers 22, jetzt haben wir es. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? So viele Komponenten, ha? Liebe, Freude, Frieden, Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit, Selbstbeherrschung. Wir haben vorher, die Bediener hat das mit uns so schön erarbeitet, die Früchte, die haben auch ganz viele Eigenschaften gehabt. Säure, Süße, Geschmack, Konsistenz, Reifegrad, die Farbe, die Härte der Schale oder Weichheit der Schale, was ja immer ganz viele, die Saftigkeit. Wenn der Christoph, mein Sohn, wenn der so richtig eine Birne gegessen hat, so, eine, wo einem das Saft übers Kinn rennt, wisst ihr, was er gesagt hat? Die ist mächtig. Das Wort mächtig, das beschreibt diese Birne. Mächtig. Keine Ahnung warum, aber eine Mächtebirne. Die Frucht des Heiligen Geistes, die hat auch so ganz viele Komponenten, wo so alles in Wirklichkeit zusammenstimmt. Die hat er in jeden von euch hineingelegt, diese Frucht. Die ist bereits drinnen in euch. Die ist am Wachsen. Aber damit sie so richtig mächtig wird, muss sie reifen. Sie muss heranreifen. Und irgendwann einmal ist sie so reif, dass jede Begegnung mit dir zu einem Genuss wird. Selbst eine, wenn du unter Druck stehst. Weil unter Druck kommt die Frucht des Heiligen Geistes zum Vorschein. Stellt euch das vor. Was wären das für Begegnungen? Aber wir haben ein Leben lang Zeit, damit diese Frucht in uns reifen kann. Das macht nicht so. Keine Frucht reift so. Es beginnt mit einer Blüte, da ist ja alles drinnen, was irgendwann einmal in der Frucht da sein wird. Alles angelegt und dann kommt ganz vieles dazu, dass diese Frucht gut in dir heranreifen kann. Darum als letztes, pass auf, was du in dich hineinlässt. Die Frucht ist da. Die hat der Heilige Geist in dich hineingelegt, aber du kannst sie verschütten. Und anstatt sie reifen zu lassen, kannst du immer mehr anderes draufschütten. Ich habe mir nur gedacht, zum Beispiel, wie viele Filme sehe ich mir an, wo Gewalt und Waffen die Strategie sind? Wie viele Computerspiele, Nintendo, PlayStation oder wie die Dinge alle heißen, damit fülle ich mein Herz und mein Hirn. Und die Frucht des Geistes in mir hat es ganz schön schwer, dass sie da wieder auftaucht, dazwischen. Damit füllst du dein Herz. Oder sind es andere Dinge? Womit füllst du dein Herz und dein Hirn? Im Vergleich dazu, wie viel liest du in der Bibel? Redest mit Jesus, redest mit anderen über Jesus, hörst anderen zu, die über Jesus reden. Auch das füllt dein Herz und das lässt deine Frucht reifen. Du kannst dich auf Zeiten von Druck vorbereiten. Fülle dein Herz und dein Hirn mit dem, was der Heilige Geist schenkt. Mit dem Wesen Jesu, denn das Wesen Jesu ist die voll ausgebildete, die mächtige Frucht des Heiligen Geistes. Nähre deine Frucht in dir, dann wird auch gut sein, was bei dir unter Druck rauskommt. Und dann habe ich noch eine Aufgabe an euch. Wenn du heute beim Geski drüben eine Frucht isst oder morgen in der Jause dir die Mama eine Erdbeere mitgegeben hat oder einen Apfel, eine Banane, eine Kiwi. Wenn du in Zukunft eine Frucht isst, dann denk daran, an deine Frucht, die in deinem Inneren wächst und wie du sie zum Reifen bringen kannst. Wie du sie nähren kannst. Jedes Mal, wenn du eine Frucht isst, denke an die Frucht in deinem Inneren, die zum Vorschein kommen soll, wenn du unter Druck gerätst. Liebe, Freude, Frieden, Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung.